Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Scholz
محمد الجاموس
und Fayyad Parvizi Barak
In der heutigen Zeit ist es nichts Außergewöhnliches mehr, sich bei seelischen Problemen einem Psychologen oder Therapeuten anzuvertrauen. Psychische Probleme zu haben, ist mittlerweile kein Stigma mehr. Bei körperlichen Beschwerden geht man ja schließlich auch zum Arzt. Ich will dabei gar nicht abstreiten, dass es nicht immer einfach ist, zeitnah einen Termin zu bekommen. Aber letztendlich kann man sich dann mit fachkundiger Hilfe seine Probleme quasi von der Seele reden. Aber was ist, wenn jemand eine andere Sprache spricht? Und deshalb vielleicht keine Möglichkeit hat, einen Therapeuten zu finden oder aus persönlichen Gründen anonym bleiben möchte, wenn er vielleicht nur eine unverbindliche Beratung möchte. Darüber haben sich Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig Gedanken gemacht. Sie haben Sanadak entwickelt, eine arabischsprachige App, die syrischen Geflüchteten Unterstützung und Hilfe bei der Verarbeitung von belastenden Erfahrungen bietet. Diese App befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase, kann aber voraussichtlich im nächsten Jahr offiziell genutzt werden. Derzeit werden noch Probanden für die laufende Studie gesucht. Mohammed Al-Jamus und Ute Scholz haben mit Frau Dr. Susanne Röhr, der Arbeitsgruppenleiterin der Gruppe Public Health in der Uni Leipzig, und mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Yamin Khamis, der selbst aus Syrien kommt, über die Selbsthilfe-App Sanadak gesprochen.
So, ich bin Yamin Khamis. Ich bin hier am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health als Studienassistent bei dem Forschungsvorhaben Sanadak.
Was bedeutet Sanadak?
Sanadak eigentlich ist ein Wort für zwei Sachen. Also erstmal ist es für die Studie, also die Studie nennt sich auch HelpAd-App, wo diese App entwickelt wurde, Sanadak. Und diese Selbsthilfe-App ist es für Smartphones unter dem Namen Sanadak. Sanadak ist eine Studie für traumatisierte Geflüchtete, also vor allem also jetzt im Rahmen der Studie für syrische traumatisierte Geflüchtete, wobei die Geflüchtete einfach diese Hilfe durch die Nutzung dieser App bekommen könnten.
Wer sind die Menschen hinter Sanadak? Wer hat das entwickelt?
Theoretisch, wir sind in zwei Phasen gewesen. Also die erste Phase war die Entwicklung der Inhalte von Sanadak. Und jetzt sind wir in dieser zweiten Phase, in der Evaluationsphase. Dafür ist unser Institut ISA zuständig. Wir sind ein, sage ich mal, interkulturelles Team. Wir sind also Deutsche, Syrer, vor kurzem auch jemand aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, auch vor kurzem aus Jordanien.
Ja, Sie sagten Evaluationsphase. Was bedeutet das?
Das bedeutet, also bevor Sanadak für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann, muss diese App schon evaluiert werden und durch Probanden, die an unserer Studie teilnehmen würden, einfach diese App testen, damit wir schon feststellen können, ob die App wirklich wirksam ist. Also wir gehen davon aus, dass die Nutzung innerhalb von 4 Wochen eine deutliche Verbesserung leisten könnte.
Welche Voraussetzungen müssten die Probanden haben, also die Menschen, die das ausprobieren?
Also theoretisch erstmal die Interesse, an Sanadak teilzunehmen und einfach ein bisschen Zeit mit uns die Studie durchführen zu können. Wir haben ein paar Ausschlusskriterien, das ist je nach Forschungs- oder Studienmodellen. Und wir führen durch einen ersten Termin, das ist ein Screeningstermin, die Befragung durch und dann stellen wir zusammen fest, ob die Studie für die Person geeignet ist oder nicht. Die Person sollte aus Syrien kommen, also dem Alter zwischen 18 und 65, dass die Person ein Smartphone besitzt, damit später die App nutzen kann. Für Frauen zum Beispiel, es soll keine Schwangerschaft vorhaben, genau.
Warum gerade diese Leute?
Warum die Gruppe einfach syrische Geflüchtete oder Leute, die aus Syrien kommen? Wenn wir in einem Forschungsvorhaben einfach arbeiten, sollen wir eine ganz spezifische Gruppe arbeiten, die mit ihren traditionellen und kulturellen einfach Eigenschaften beschränkt ist. Diese Gruppe sollte schon die gleiche Eigenschaften haben. Wie Sie wissen, Die Zahl an syrischen Geflüchteten oder an Syrer ist am größten heutzutage in Deutschland. Deswegen also richtet sich in dieser Evaluationsphase für Syrer. Aber später, wenn die App schon offiziell veröffentlicht wird, ist es quasi für alle Leute, die Arabisch können.
Wodurch könnten diese Leute traumatisiert sein?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Erstmal können wir anfangen bei den Erlebnissen, was man von Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung auf dem Weg hierher von Syrien nach hier, was die Leute auf dem Weg erleben könnten, beziehungsweise der neue Anfang hier in Deutschland. Kommen die Leute auch zu neuen Herausforderungen und besonders vielleicht auch für ältere Leute, die, was sie im Leben schon aufgebaut haben und dafür gearbeitet haben, mussten sie das hinterher einfach lassen und neu anfangen. Manchmal sind einfach die Reize für Trauma.
Warum gibt es für viele Betroffene eine Hemmschwelle, zum Arzt zu gehen oder gar zu einem Psychologen?
Ich kann mir vorstellen, dass die größte Hürde ist die Sprache. Mhm. Und wo einfach das inzwischen dann steht. Also zum Beispiel sage ich, kann ich von Leipzig erzählen, es gibt schon das psychosoziale Zentrum, wo die Leute mit Migrationshintergrund arbeiten und auch mit Dolmetschern. Aber wenn man dahin dann geht, gibt es die Wartezeit, die manchmal von 6 Monaten bis einem Jahr vielleicht dauern könnte. Und die haben einfach nicht genug Kapazität, alle Leute aufzunehmen. Eine Psychotherapie oder eine psychische Behandlung bei einem Psychologen zu organisieren mit Dolmetschern könnte sehr schwierig sein. Also durch Krankenkasse, wer übernimmt die Kosten für Dolmetscher? Und wenn die Leute diese Hürde schon haben, das kann schon Gründe sein. Beziehungsweise das Thema, wie offen kann die Person gegenüber psychischen Thema sein. Manche Leute sind immer noch nicht so ganz offen in diesem Thema und das vergleiche ich immer mit Deutschland. In den 60er oder den 70ern, wenn jemand zum Beispiel eine Psychotherapie besucht, wie das angesehen wurde von der Gesellschaft oder von der Umgebung.
Kann dann diese App den Besuch bei einem Facharzt oder Psychiater ersetzen?
Das kann nicht ersetzen und soll nicht ersetzen. Es ist schon so gedacht als erste Hilfe, zum Beispiel für die Überbrückungszeit. Und für die Leute, die vielleicht denken, ich habe nicht so große Belastungen, die ich unbedingt mit einem Psychologen aufheben möchte, also die gerne die Lebensqualität verbessern, wenn die aufgehoben werden können. Und diese App kann dafür schon auch sein.
Was passiert mit den persönlichen Daten, wenn man sich bei Sanadag anmeldet?
Alle Daten sind nur im Team, in unserem Institut, also die bleiben. Allerdings ist die Teilnahme von Probanden anonym. Das bedeutet, wenn die Person mit uns teilnimmt, gibt es ein Pseudonym und das wird niemals zu der Identität der Person folgen. Die Daten, was wir am Ende für Analyse und für die Forschung sammeln, die werden dann analysiert, ganz am Ende. Und daraus wird ein Bericht über die Studie oder von der Studie mehr davon erzählt werden. Aber die Daten bleiben hier. Sehr wenige Leute haben Zugriff zu diesen Daten und auf jeden Fall erwarten wir im Rahmen der neuen Datenschutzregelung, diese Daten gehen nicht an Dritte oder an Behörden oder Ämter, die ist ganz safe, sage ich mal, bei uns.
Welche Hilfen bietet Sanadag den Betroffenen?
Erstmal, wie gehe ich mit den Belastungen, mit den Störungen um? Wenn mir ungewünschte Erinnerungen immer noch einfallen, Gefühle, ich sorge mich für andere Personen, ich habe immer noch Erlebnisse, die ganz präsent bei mir sind, ich habe Albträume, Schlafstörungen und diese Sachen, wie komme ich damit um? Was Sanadag macht, also erstmal, was ist das Trauma, warum passiert mit uns so, wie können das bewältigen, wie verbessere ich meine Lebensqualität? Gibt es so viele Übungen auch, und interaktiven Fragen, wie kann ich mich besser entspannen? Wie bewältige ich die Schlafstörungen? Wie kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich Konzentrationsprobleme dann habe? Wie kann ich mein Selbstbewusstsein noch größer machen? Und das funktioniert alles durch Videos. Gibt es auch Sound also oder Tonaufnahmen, wo einfach alles erklärt ist. Gedächtnisübungen bzw. Bewegungsübungen. Für Entspannung oder für besseres Einschlafen gibt es auch ein paar Musikstücke, wo die Leute sich mit dieser Musik zum Beispiel entspannen können. Es gibt noch zwei andere Kleinigkeiten, sage ich mal. Eine davon ist, wie suche ich Hilfe vor Ort? Also wenn jemand uns persönlich dann fragt, empfehlen wir ein paar Orte, wo die hingehen können. Und dann guck mal, okay, wie kriege ich solche Hilfe? Etwas mit Migrationsberatung, soziale Beratung, homosexuelle Geflüchtete, wo kriegen sie Beratung oder Hilfe, Unterstützung? Etwas, was Frauen ganz spezifisch bezieht, wie kriegen diese Hilfe? Und dann gibt es einfach Tipps. Manchmal gibt es direkte Ansprechpartner oder Anlaufstellen. Einfach Tipps, wie man das suchen kann. Und bei jeder Seite von Synagogue, wenn man die App nutzt, gibt es auch einen Notfallknopf, wo man einfach drauf drücken kann, jederzeit. Das ist der Notruf.
Also die Leute haben dann nicht nur eine App vor sich, sondern sie können in akuten Notfall auch einen Ansprechpartner finden.
Genau.
Dass sie sich nicht alleine gelassen fühlen.
Genau.
Was muss ich tun, um mich bei Sanadak abzumelden, wenn ich diese App nutzen möchte?
Also einfach die Kontakt mit uns aufnehmen, entweder durch die Facebook-Seite oder unsere WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse. Wir würden uns dann umgehend mit der Person weiter kontaktieren und dann vereinbaren wir einfach einen Termin. Dann machen wir diesen ersten Termin, Screenings-Termin, damit wir feststellen können, dass die Studie für die Person geeignet ist.
Kostet die App dann was, wenn ich die nutze?
Auf keinen Fall. Die App ist schon kostenlos. Auch die Studienteilnahme ist schon kostenlos. Und später, wenn die App zur Verfügung gestellt wird, ist es auch schon kostenlos. Das ist das Ziel. Aber die Personen, die an der Studie teilnehmen würden, gibt es am Ende der Teilnahme eine Teilnahmebestätigung, auch von der Universität Leipzig, von Sanadak, dass sie auch über diesen Zeitraum eine ehrenamtliche Arbeit geleistet haben, beziehungsweise eine kleine Dankeschön in Höhe von 30 Euro.
Wann wird diese App für alle zur Verfügung stehen?
Von mir aus kann ich jetzt ganz konkretes Datum nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, ab Mitte 2020, aber vielleicht dazu kann Frau Dr. Rohr noch mehr erzählen.
Ja, dann bedanke ich mich herzlich für das Interview.
Mein Name ist Susanne Röhr, ich bin Psychologin hier im Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health der Universität Leipzig und ich leite das Projekt Sanadak hier seit ca. anderthalb Jahren.
So, ich habe Ihren Kollegen, Herrn Yaman Ramis, schon einige Fragen gestellt, aber ein paar spezielle Fragen habe ich noch für Sie übergelassen. Also diese App richtet sich an Leute in erster Linie aus Syrien mit Fluchterfahrung, mit Problemen, die sie hinter sich gelassen haben, die sie vielleicht auch noch vor sich haben. Warum richtet es sich gerade an diese Personengruppe?
Es ist völlig richtig, dass es natürlich auch viele Personengruppen gibt aus anderen Ländern. Der Grund, warum sich diese App speziell an Syrer richtet, hat eher pragmatische wissenschaftliche Gründe. Zum einen ist das eine Gruppe, die aktuell die besten Bleibeaussichten hat. Und wenn wir ein wissenschaftliches Projekt durchführen, das heißt eine App entwickeln, evaluieren und anschließend veröffentlichen, da gehen doch einige Jahre ins Land. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir im Prinzip unsere Zielgruppe auch erreichen. Perspektivisch ist es aber schon angedacht, dass auch Personen aus anderen Herkunftsländern, sei es Irak oder Iran, durchaus diese App verwenden können und auch verwenden sollen.
Man hört in den Medien oftmals die Bezeichnung posttraumatische Belastungsstörung oder Anpassungsstörung. Ist das, worunter diese Personen leiden?
Studien zeigen tatsächlich, dass insbesondere in der Gruppe der Geflüchteten posttraumatische Belastungsstörungen sehr häufig vorkommen. Dabei bleibt es aber meistens nicht. Oftmals gehen damit einher auch andere Störungen, vor allem depressive Störungen sind da nicht selten. Angststörungen sind ein Thema. Also es ist eher ein komplexes Bild.
Durch welche Symptome kann sich beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung bemerkbar machen?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir sehen vor allen Dingen häufig, Albträume sind ein Thema, wiederkehrende Gedanken an bestimmte schwierige Situationen oder extreme Erlebnisse, die ausgelöst werden können, beispielsweise durch bestimmte Gerüche, durch bestimmte Themen, durch bestimmte Bilder oder anderes, Typisch für eine posttraumatische Belastungsstörung sind vor allen Dingen Albträume und wiederkehrende Gedanken, die sich vor allen Dingen auch aufdrängen, die derjenige vielleicht gar nicht steuern kann, die verbunden sind mit dem, was vielleicht Schlimmes erlebt wurde. Die Bandbreite an Symptomen ist allerdings recht breit, sodass man hier individuell schauen muss, wie sich ein bestimmtes Störungsbild ausdrücken kann. Aber wie gesagt, insbesondere diese Flashbacks und wiederkehrende Erinnerungen sind ein sehr häufiges Thema, was wir sehen.
Was kann passieren, wenn diese Störung nicht behandelt wird?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Hier gibt es auch keine klare Antwort. Es gibt Personen, die vielleicht aufgrund eines guten Umfeldes von ganz allein wieder auf die gerade Bahn kommen, sodass sich die Probleme manchmal von allein lösen. Natürlich kann das aber auch sein, dass wenn eine Person sehr stark leidet, das mit einer anhaltenden, verringerten Lebensqualität einhergeht und mit einem starken Leidensdruck. Das ist natürlich schwierig, da die Anforderungen gerade an Migranten doch sehr stark sind. Es geht darum, sich vielleicht ein komplett neues Leben aufzubauen. Und dafür ist Gesundheit, psychisch wie körperlich, eine absolute Voraussetzung.
Und wie kann man da therapeutisch ansetzen?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt auch von der Schwere der Symptomatik ab. Unsere App beispielsweise ist für Symptome ausgelegt, die vielleicht eher mild oder moderat sind, kann also ein guter Ansatzpunkt sein für eine Selbsthilfe bei Personen, die vielleicht stärker belastet sind, empfiehlt sich nach wie vor das Aufsuchen einer ambulanten therapeutischen Behandlung. Also auch hier muss man wieder ganz individuell schauen.
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen und bei Herrn Yaman Ramiz für das Interview. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihrer App und wünsche mir auch, dass Sie ganz vielen Leuten damit helfen können und dass die App auch gut angenommen wird.
Vielen Dank und vielen Dank vor allen Dingen für Ihr Interesse an unserer Studie. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Nicht zu danken.
Hier ist Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW مقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگی در راديو HBW با اطلاعات منطقی و موسیقی جذاب از سراسر جهان.
أعزائنا المستمعين، اليوم لدينا لكم حلقة مميزة جدا. ذهبنا أنا محمد الجاموس وأوتا شولز إلى فريق تطبيق سندة والتقينا مع السيد يامن خميس، والآن سنفهم التفاصيل معا عن السيد يامن خميس، وأيضا سيحدثنا عن تفاصيل تطبيق سندة. سيد يامن خميس، ممكن تعرفنا شو هي وظيفتك أو مهمتك؟
أنا حالياً بشتغل بهذا المشروع البحثي العلمي اللي هو مشروع سندك اللي بنعمله فعلياً. احنا أنا بعمل إشياء إلى علاقة كمان بالترجمة أحياناً، بإني كمان أحكي عن سندك بشكل أكبر مع كل أطراف الفاعلة، ممكن أشخاص يشاركوا معنا بالدراسة. وكيد الشكل الأكبر والشيء الأكبر اللي دائماً بعمله هو بتواصل شخصياً مع الأشخاص اللي حابين يشاركوا معنا بالدراسة، وبعمل كمان معهم مقابلات.
ماذا تعني سندك؟
هو اسم للشغلتين. سندك هو فعليا دراسة عم نعملها بمحط الطب الاجتماعي فعليا بجامعة لايبسيج، وهو فعليا كمان تطبيق تفاعلي للموبايلات.
من هم الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك؟
احنا هلا حاليا معهد الطب الاجتماعي تابع لجامعة لايبسيج، تابع لكلية الطب بجامعة لايبسيج، هن الاشخاص اللي حاليا عم يشتغلوا بهي المرحلة من تقييم تطبيق سندك تماما. بالمرحلة الأولى كان هو في معهد تاني هو كمان تابع لكلية الطب، هو كان مسؤول عن تطوير المحتوى لتطبيق سندك. نقطة بس نسيت أولى، سندك هو فعليا موجه للأشخاص اللي هن الأشخاص اللاجئين السوريين أو الأشخاص اللي جايين من سوريا بيعيشوا بألمانيا، وحاليا بفترة الدراسة هو موجه للأشخاص اللي ساكنين بلايبسج بهالة أو بمدينة دريسدن، لكل الأشخاص اللي مرقوا بتجارب تسمى بعلم النفس وعلم الاجتماع تجارب صادمة نفسيا، وهذا الشيء بيعني من تجارب كتير مختلفة، تجارب اللي ممكن مرق فيها الواحد خلال فترة الحرب أو خلال طريق جاي من سوريا لهون، أو البداية الجديدة ببساطة بألمانيا اللي ممكن تسبب ببساطة خلينا نقول أعباء نفسية ممكن تأثر على الشخص بحياته اليومية.
متى سيكون هذا التطبيق متاحا رسميا؟
تطبيق سندك لازم نحن مثل ما قلت لك نحن مرحلة التقييم لازم غالبا بعد فعليا بالنصف الثاني من سنة 2020 رح يكون سندك متاح لكل الأشخاص اللي بيحكوا عربي بكل ألمانيا بشكل مجاني.
لماذا سندك لمجموعة محددة من الناس؟
سندك مثل ما حكيت هو موجه للأشخاص اللي جايين من سوريا. فكرة بهي الدراسة البحثية العلمية لازم تكون دائما الصفات للمجموعة اللي عم شارك بهي الدراسة هي محدودة. هذا بيعني انه عندهم نفس الثقافة، نفس العادات والتقاليد بطريقة ما، ونفس المميزات الاجتماعية اللي موجودة عندهم. ومثل ما بنعرف السوريين هن الشريحة الأكبر من الأشخاص من أصول مهاجرة الموجودين هلأ بألمانيا، ومشان هيك عم بلشنا نحنا ببساطة مع الأشخاص السوريين. بس مثل ما حكيت تطبيق سندك رح يكون متاح لكل الأشخاص بيحكوا بالعربي لما يتاح رسميا.
ما الذي يمكن أن يسبب صدمات للناس؟
أي صدمات نفسية أو صدمات للناس هي تجارب صادمة نفسيا. شو يعني هذا الشيء؟ هذا يعني ممكن تكون تجارب الحرب ببساطة، تجارب العنف أو تجارب القاسية اللي ممكن مرق فيها الواحد أثناء فترة الحرب أو أثناء الطريق الجاي من هون، سواء كان على طريق اللجوء أو ممكن الواحد اللي عايش ببساطة بكل هاي مثل ما بنسميها نحن عنا المعمعة فعليا، أو بكل هاي الفترة يلي مرق فيه الواحد لوصل لهون لبر الأمان خلينا نقول، أو ممكن تكون ببساطة بسبب البداية الجديدة اللي عم بلش الواحد هون بألمانيا. بالنهاية في كتير أشخاص كانوا هن مبلشين بحياتهم عندهم حياة متكاملة بشكل ما بسوريا، واضطروا يتخلوا عن كل هذا الشيء ويبلشوا بداية جديدة، فهذا ما حيكون كمان صعب، وهذا حيشكل كمان ببساطة أعباء نفسية كبيرة.
ما هي أعراض الاضطرابات ما بعد الصدمة؟
اضطرابات ما بعد الصدمات النفسية هي ممكن تكون أشياء كتير بسيطة لأشياء كتير معقدة. أشياء بسيطة ممكن تكون أنه أنا عم بتذكر ذكريات موجعة بالي أتذكرها، ذكريات مؤلمة، ذكريات عم بتضايقني، ممكن عم بحس بألم تجاه أشياء هي صارت كتير بالماضي وبدي أتجاوزها بس ما عم بقدر أتجاوزها، ما عم بقدر أتغلب عليها. ممكن تكون مشاكل بالتركيز، ممكن تكون ببساطة مشاكل بالنوم، ممكن يكون أنا الآن دائما طول الوقت ممكن ما عم حس لساعدني بالأمان اللي لساعدني مأخوذ بكل شيء فعليا مرقت فيه أنا بحياتي. شو ممكن كمان يكون؟ ممكن يكون شغلات كمان بسيطة، ممكن يكون وجع رأس، وجع بطن، وجع الصدر ببساطة ما يكون له سبب فيزائي حقيقي، ولا ممكن يكون سبب تبعه هو شيء نفسي. الأعراض ممكن تكون هي شغلات مثل هدول بسيطة، شغلات معقدة ممكن تكون توصل لأن الواحد عنده معوقات كتير كبيرة بتعيقه عن عيش حياته اليومية بتفاصيلها الكتير طبيعية، وهذا اللي بيأثر خلينا نقول على المزاج، على المزاج العام ببساطة، على الصحة النفسية والنوعية الحياة بشكل عام.
إلى أي مدى يتأثر المصابون في حياتهم اليومية؟
كل الأشخاص أو أي أشخاص اللي هن ممكن يكون تخيلون عنده بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمات ممكن تكون مثل ما حكيت هي أشياء بسيطة، ممكن تكون أشياء معقدة، ممكن تكون هذا الشيء بيعيقهم على أنه يمارسوا التواصل الاجتماعي مع محيطهم مثلا، أو يعيشوا بوحدة أو بحالة من فقدان الأمال كيف انه يكونوا هن متفائلين للمستقبل. ممكن يوصل هذا انه اذا كان مثلا دائما عنده مشاكل نوم بيخليهم هن دائما تعبانين خلال يومهم، ما عندهم طاقه كافيه لينجزوا كل الامور لازم يعملوها. اذا عنده مشاكل مثلا تركيز ممكن يوصل لمرحله انه الواحد يعيقوا هذا الشيء مثلا عن شغله وعن دراسته او عن اشياء مهمه اللي عم بيعمله ببساطه الواحد بحياته، وهذا الشيء ببساطه هو ممكن يأثر من الواحد يستمتع بصفو الحياة اليومية خلينا نقول بشكل عام.
ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتلقى هؤلاء الناس على المساعدة؟
هلا ممكن نتخيل انه الشيء ببساطه انه اذا اشخاص مثل الاشخاص اللي عندهم مثل اضطرابات ما بعد الصدمه او المرء بمثل تجارب صادمه نفسيا لساعتهم ممكن هن بيعانوا منها، ممكن هذا يعيقهم ببساطه انه يعيشوا حياتهم، ممكن يخليهم دائما متراجعين عن اشياء هن بيقدروا يعملوها من قبل وكانوا بيعملوها من قبل، ممكن يخليهم لسه حسب الشخص ممكن تخلي الشخص لسه منعزل اكثر، يحس انه المشكله هو سبب منه فيه، ممكن ياثر بعدين لاعراض جسديه ممكن تكون اعراض فيزيائيه اللي ممكن تظهر ببساطه كمخلفات نفسيه، كامراض مزمنه ممكن تكون خلينا نقول كترجمه حرفيه للشيء النفسي اللي يعني بيكون بالجسد، كترجمه من الشيء النفسي لشيء جسدي فعليا.
ما هي المساعده التي تقدمها سندك؟
سندك مثل ما حكيت بالبداية هو فعليا تطبيق تفاعلي للموبايلات هو بالأساس. المحتوى تبع سندك هو هو عبارة عن فيديوهات ومقاطع صوتية كلها بيكون أكيد بالعربي، وكمان في تمارين تفاعلية، تمارين ممكن تكون ذهنية، ممكن تكون تمارين حركة، ممكن تكون أسئلة تفاعلية بود الواحد يجاوب عليها. عن خلال هدلون الفيديوهات وكل هدلون الأشياء المتنوعة الموجودة بسندك، ممكن أول شيء بيشرح سندك شو اللي عم يصير مع الشخص ببساطة، شو اللي عم يصير مع الشخص وكيف بقدر أنا أتعامل مع هدلون الأشياء اللي عم تصير معي، شو اللي عم يصير معي، ليش أنا عم بذكر هدلون الذكريات اللي أنا مو جعبالي أتذكرها، ليش عم يصير هذا معي، هذا شيء طبيعي ولا ما هو شيء طبيعي، عم يصير بس هذا الشيء معي ولا عم يصير مع أشخاص ثانيين. فهو بيعلمنا أو بيشرحنا ببساطة شو هو اللي عم يصير. مثل ما بنقول نحن لتحل المشكلة يجب عليك أن تعرف ما هي المشكلة أو أين المشكلة، فهو مثل ما قلنا شو هي المشكلة عشان نعرف بعدين كيف نتعامل معه، وبيقلنا كمان مثل اقتراحات وحلول كيف نحن ممكن نتعامل مع هدلون الأشياء اللي ممكن تكون عم تزعجنا. بجزء تاني من سندك بيقدم هو فعليا كمان نصائح وتمارين للواحد يحسن من نوعية الحياة، كيف بقدر نحسن من نوعية النوم تبعي، كيف بقدر استمتع بالنوم تبعي أكثر ويكون عن جد هو نوم فعال، كيف بقدر استرخي بشكل أفضل سواء مع الموسيقى أو تمارين لأقدر استمتع أو استرخي بشكل أكبر بشكل عن جد فعال، كيف بقدر حسن من قدرة التركيز تبعي، كيف بقدر فعل نقاط التواصل الاجتماعي فعليا تبعي، كيف بقدر اتواصل مع ذاتي بشكل أكبر لأقدر خلينا نقول كمان زيد من ثقتي بنفسي وأعرف شو هي شو قيمتي الذاتية عن جد. فهذا الشيء كله بيقدمه فعليا سندك، بالإضافة إلى جزء له علاقة بخلينا نقول بنصائح كيف الواحد ممكن توصل لأي خدمات أو دعم اجتماعي أو نفسي ممكن الواحد يحصل عليه من طرف ثالث مو عن طريق سندك. هذا الشيء بيتم انه ممكن يكون دعم مشهورة اللاجئين، مشهورة اجتماعية او مشهورة نفسية، اي شيء العلاقة للمرأة، اي شيء العلاقة للاطفال، فممكن يعطينا فعليا ارقام او عناوين بشكل مباشر او يعلمنا كيف ممكن نبحث عن هدلون الخدمات او هذا الشكل من الدعم. وبكل وقت اكيد يعني بيكون في نحنا مثل زر، هو خلينا نقول هذا زر الطوارئ، إذا صار الواحد معه خين مثل ما يسمى يعني حالة طارئة سواء مع الشخص ذاته أو صارت قدامه ما عرفان كيف بده يتصرف، فممكن كمان يشوف مثل هذا الشيء. إذا كانت حالة كتير يعني إسعافية بيقولوا له كيف أنت شو هو رقم الطوارئ، كيف لازم الواحد يتواصل مع الطوارئ، شو يقول لهم. إذا كانت مثلا شيء شخصي ممكن يكون في هواتف للاستشارة، هي خط ساخن للاستشارة فعليا بيكون كله بشكل مجاني، بعضه بيكون كمان متحدثين باللغة العربية، وممكن يكون كمان بعض التمارين إذا كانت هي بتمس الشخص شخصيا بيكون بعض التمارين كيف أنا بقدر استرخي بشكل أكبر، كيف بقدر هلأ أتعامل مع هذا الشيء هلأ عم حسه اللي هو كتير عم يضايقني.
ماذا على المرء أن يفعل للتسجيل مع سندك؟
ببساطة لما الواحد حابب يشارك بسندك بيقدر يتواصل معنا، بيقدر يكتبنا على صفحة فيسبوك اللي هي تحت اسم سندك بالأحرف الأجنبية، أو يكتب لنا إيميل فعليا، أو يتواصل معنا على رقم الواتساب ونحن نتواصل معه بالتالي، بنحاول نشرح له بشكل مفصل، نجاوب على كل أسئلته شو هو سندك وكيف تكون تتم مشاركة بسندك. بالإضافة لأنه منسق موعد، بالموعد الأولي منحدد قديش هي الدراسة موافقة للشخص اللي حابب يشارك معنا وعلى أساسه بتتم المشاركة، وبعدها بيقدر الشخص يحصل على بيحصل على التطبيق يا ببداية الدراسة يا بنهاية الدراسة حسب المجموعة اللي ممكن يكون واحد يكون موجود فيها. بيكون احنا عندنا مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B، واحدة بتاخذ التطبيق بالبداية أو التطبيق بالنهاية.
ماذا يحدث للبيانات الشخصية عند التسجيل؟
البيانات الشخصية هي بتضل فعليا حصرا بنطاق الفريق اللي عم يشتغل، فريق سندك اللي هو أشخاص كتير محدودين اللي بنشتغل بمعهد الطب الاجتماعي فعليا والصحة العامة بكلية الطب لجامعة لايبسيش. بالإضافة لأنه هي بتكون فقط المعلومات أرشيفية للتواصل، المعلومات الشخصية للأشخاص، بالإضافة لأنه كل الأسئلة والأجوبة اللي ممكن نعملها مع الشخص هي بالمقابلة الشخصية اللي ممكن نعملها، هي بتكون بشكل مجهول الهوية. يعني دائما بيكون في للشخص بيكون في رقم، هذا الرقم ما بودي ولا مطرح من مطارح للهوية الحقيقية للشخص، بالإضافة لأنه المعلومات الشخصية أو البيانات الشخصية لأي شخص بيتواصل معنا ما بنعطيه لأي حد، لأي طرف ثالث أو لأي دوائر أو جهات حكومية. وبالنهاية نحن بنشتغل بحسب قوانين حماية البيانات الشخصية الموجودة بأوروبا.
السؤال الأخير، هل يمكن لهذا التطبيق أن يعوض زيارة أخصائي نفسي؟
سندك ما بيقدر يعوض، بالإضافة ما لازم يعوض أي علاج نفسي أو زيارة أخصائي نفسي، الهدف من سندك هو فعليا للأشخاص يلي يمكن عندهم لسه عوائق انه هن يتعاملوا مع الموضوع ويحكوا عن الموضوع بشكل واضح وصريح. تطبيق سندك هو بيكون بين الشخص وذاته شخصيا، فهو بيقدر يحدد لمين بيخبر عن الموضوع او لا. بالإضافة سندك هو تفكر فيه للأشخاص اللي حابين يزوروا أخصائي نفسي. يمكن مثل ما معروف الفكرة بألمانيا، الواحد لما تكون نعمل زيارة لأخصائي نفسي دائما بيكون في وقت انتظار، هذا ممكن يكون 6 شهور أو 9 شهور أو سنة حتى. فبهذا الوقت ما لازم نترك الشخص لحاله من دون أي دعم بشكل ما. الأشخاص بيكون عندهم معنى إمكانية فعليا، لأنه لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص لازم يكون الأشخاص عم يستنوا، وسندك بيكون بهذا المطرح لوقت الانتظار كتير مناسب. بالإضافة لكل بيكون احيانا في صعوبات، لانه الواحد مشاكل اللغه ببساطه، فسندك هو موجود هو بالعربي. الواحد ما لازم يكون ببساطه عنده اي مقدرات لغه ثانيه، اذا كان عنده اياها بيكون هذا الشيء كثير منيح، بس هو ما له شرط. وممكن تكون احيانا في صعوبه الواحد ينسق فعليا زياره عند اخصائي نفسي مع مترجم، احيانا بيكون في مشاكل مين بيتحمل تكاليف الترجمه، شركه التامين او لا. وسندك بهي الحاله بيكون كل بشكل بعيد عن هاي البيروقراطية اللي ممكن تكون توصل الهدف، يكون هو نهاية الدعم اللي ممكن يحصل عليه الشخص، وهو ممكن يحصل عليه عن طريق استخدام سندك.
Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW über die App Sanadak, die in Zukunft arabischsprachigen Geflüchteten Unterstützung und Hilfe im Umgang mit belastenden Erfahrungen geben soll. Redaktion und am Mikrofon Ute Scholz und Mohammed Al-Yamos vom Salam-Team. Unsere Gesprächspartnerin Frau Dr. Susanne Röhr sowie Herrn Yamin Khamis von der Medizinischen Fakultät Leipzig für das Interview.
أعزائي المستمعين، في نهاية الحلقة نود أن نشكركم على سماعكم لراديو سلام، وأيضا كل الشكر والتقدير لفريق تطبيق سندك وخصوصا السيد يامن خميس. وكان معكم على الميكروفون محمد الجاموس وأوتا شولتز من فريق راديو سلام.
Das war Radio Salam. Das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام، مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئة تحريرية و ميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Scholz
und Fayad Parvizi Baran.